ARD Sounds.
Im Zweifel muss auch Frontex Kommando übernehmen können, wenn Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, Grenzen zu sichern.
Der Vorsitzende der größten Fraktion im Europaparlament, EVP-Chef Weber, spart angesichts der Ceuta-Krise nicht mit klaren Worten.
Die Innenminister befinden, die EU habe die Ceuta-Krise gut gemeistert.
Die Situation in Marokko ist vielschichtiger, als es von Europa aus manchem scheint.
Der Streit zwischen Rom und Madrid schwelt weiter. Das wird auch in der Presse deutlich.
Mindestens zwei Ölkonzerne vermelden Rekordgewinne im Schatten der Iran-Krise.
Insider berichten über Munitionsmangel der Vereinigten Staaten.
Wieder attackieren sich Kiew und Moskau und wieder sterben Menschen.
Auf der Krim erschießt ein russischer Soldat Kameraden und Zivilisten.
Ankara fordert Sicherheit für die Schifffahrt im Schwarzen Meer.
Hallo, ich bin Ulrike Ufer aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 4. August um 15.30 Uhr. Nach der heutigen Krisensitzung wegen des Massenandrangs von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta haben die EU-Länder ja offenbar Einigkeit demonstriert. Kein Spanien-Bashing mehr, oder was heißt das?
Ja, EU-Innenkommissar Brunner sagt wörtlich, es gab in der Runde volle Solidarität mit Spanien. Der Andrang auf Ceuta sei ein Test für die Sicherheit der europäischen Außengrenzen gewesen. Europa habe diesen Test für den Moment definitiv bestanden. So sieht es Brunner. Keiner der Migranten sei von der Exklave aufs spanische Festland und damit in den Schengen-Raum gelangt, in dem Menschen ohne Grenzkontrollen reisen können. Vorangegangen war eine Videokonferenz der EU-Innenminister. Also schon der Versuch, sich nicht spalten zu lassen, offenkundig.
Gut, aber was wissen wir denn jetzt über die genauen Zahlen inzwischen?
Ja, aktualisierten Zahlen der spanischen Regierung zufolge hatten etwa 72.000 Menschen Ceuta teils schwimmend erreicht. Die meisten seien inzwischen nach Marokko zurückgekehrt. Heute sind demnach noch etwa 2.000 Migranten dort. 72 Menschen kamen nach Regierungsangaben ums Leben, als sie versuchten, Ceuta zu erreichen.
Und nach dieser Ankunft zehntausender Migranten in der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika hatte der CSU-Europapolitiker Weber ja schon im Vorfeld der Ministerrunde heute deutlich mehr Befugnisse für die europäische Grenzschutzagentur Frontex gefordert.
Ja, der Chef der Europäischen Volkspartei hat im Morgenmagazin von ARD und ZDF wörtlich von einem Weckruf gesprochen. Im Vorfeld der EU-Innenministerkonferenz hören wir mal rein.
Ja, es ist der erste Test und die Bilder, die wir von Ceuta übers Wochenende gesehen haben, waren natürlich schon ein Stück weit eine Schockwelle für Europa, weil wir einen unkontrollierten Zustand erlebt haben, weil die staatlichen Behörden nicht in der Lage waren, einen Massenansturm von 50.000 Flüchtlingen eben zu stoppen. Und das ist eben genau das, sozusagen, was jetzt der Weckruf ist. Das darf Europa nicht mehr passieren und ich erwarte heute von den Innenministern, dass sie da gegenüber dem spanischen Kollegen Klartext reden und deutlich machen, Grenzen müssen geschützt werden. Wir dürfen uns nicht erpressen lassen von Nachbarn, aufgrund diplomatischer Debatten, die wir beispielsweise auch mit Marokko hatten. Das ist der erste Punkt. Und dazu ist auch wichtig zu sagen, dass wir ja Frontex haben. Wir haben ja unseren europäischen Außengrenzenschutz. Und ich kann nach wie vor nicht verstehen, warum Spanien diese Hilfe nicht angenommen hat, diese Solidarität Europas nicht akzeptiert hat. Im Zweifel muss auch Frontex Kommando übernehmen können, wenn Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, Grenzen zu sichern.
Lassen Sie uns auf die einzelnen Punkte schauen, Herr Weber. Grundsätzlich muss man ja festhalten, dass die allermeisten Migranten offensichtlich nach Marokko zurückgekehrt sind. Und Ursula von der Leyen beispielsweise hat ja auch Spanien für das Vorgehen gelobt.
Ausdrückliches Respekt auch gegenüber Marokko, dass jetzt Bereitschaft da war, die Menschen zurückzunehmen, direkt wieder aufzunehmen, auch bei der Logistik zu helfen mit Bussen. Das hat jetzt gut funktioniert und zeigt, dass es partnerschaftlich an der Grenze geht. Aber das eigentliche Problem ist nicht, dass es jetzt wieder gelungen ist, die Menschen zurückzuführen, sondern das eigentliche Problem ist der Kontrollverlust, den wir eben am Freitag und Samstag erlebt haben. Das ist das eigentliche Thema und das muss beantwortet werden. Übrigens ist auch an diesem Wochenende klar geworden, dass immer, wenn wir Grenzen unter Kontrolle haben, Menschen nicht sterben müssen. Durch diesen unkontrollierten Zustand sind jetzt um die 70, 80 Menschen zu Tode gekommen. Und das ist eben genau das, warum wir Ordnung an der Außengrenze brauchen, aus verschiedensten Gründen heraus. Zu Marokko gibt es noch eines zu sagen, nämlich wir müssen uns auch um Marokko kümmern. Wenn ein Drittel der jungen Generation in Marokko, in Afrika, keine Perspektive hat, arbeitslos ist, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die eine Perspektive suchen. Deswegen muss aus dieser Ceuta-Debatte auch eine Debatte entstehen, wie wir mit Nordafrika, mit Afrika insgesamt einen anderen Weg finden der Partnerschaft. Wir müssen den Menschen dort Perspektive geben.
Sie haben gesagt, von dem Treffen heute, da fordern Sie auch den Grenzschutz, also die Grenzschutzagentur auszubauen, Frontex. Was versprechen Sie sich denn davon konkret? Was hätte denn in dem konkreten Fall Ceuta das jetzt geändert, wenn Frontex da zum Einsatz gekommen wäre?
Wir hatten viele Fälle, wo an der Außengrenze Probleme aufgetreten sind. Unter Zypras-Regierung gegenüber Erdogan, an der griechisch-türkischen Grenze, an vielen anderen Stellen. Und es kann nicht sein, dass die Implementierung, die Anwendung von Europarecht, nämlich dass an der Außengrenze kontrolliert wird, du musst einen Pass vorzeigen, du musst Asyl beantragen, wenn es eben einen Grund dafür gibt. Also dieses Recht umsetzen, das kann nicht davon abhängig sein, ob wir eine linke Regierung haben oder eine bürgerliche Regierung haben.
Aber vielleicht muss ich meine Frage noch mal konkretisieren, Herr Weber. Was hätte denn Frontex gemacht, wenn sich diese 50, 60.000 Migranten, wie es jetzt passiert ist, auf den Weg machen, darüber schwimmen? Wie hätte Frontex denn reagiert und das verhindert?
Ich bin nicht operativer Einsatzleiter, der vor Ort zu entscheiden hätte, wie damit umzugehen ist. Das müssen die Fachleute, die Experten entscheiden, wie man dann konkret damit umgeht. Entscheidend ist, dass wenn ein Mitgliedstaat eben, und das ist bei Spanien der Fall, eben nicht in der Lage war, auch nicht offensichtlich willens war, dann entsprechend schnell zu reagieren, diesen Massenzustrom zu unterbinden, dann muss Frontex Kommando übernehmen. Das ist meine Kernthese für die Zukunft, weil wenn wir einen gemeinsamen Schengen-Raum wollen, wenn wir in Europa Reisefreiheit wollen, dann müssen wir an der Außengrenze für Ordnung sorgen. Und
aber
wenn eben Mitgliedstaaten einzelstaatlich das nicht machen, muss es Europa machen. Europa
trotzdem
muss dann
ist
Kommando
mir
übernehmen.
Nicht ganz klar geworden, Herr Weber, wie Frontex dann übernehmen soll. Lassen Sie uns noch auf einen letzten Punkt schauen. Die italienische Regierungschefin Meloni und andere EU- und Staats- und Regierungschefs wollen jetzt ja stärkere Grenzkontrollen, auch Schengen hin oder her. Der Migrationsexperte Maximilian Pichel, der hat das als reine Symbolpolitik abgetan, zumal ja im Fall Ceuta auch niemand auf das europäische Festland gekommen ist. Also inwieweit wird da jetzt sozusagen Schengen wieder torpediert?
Ja, Schengen wurde torpediert, indem diese Bilder in ganz Europa gesendet worden sind, die wir gesehen haben, nämlich dass an der Außengrenze nicht kontrolliert wird. Insofern hat Spanien da große Verantwortung. Übrigens hat Spanien ja auch eine Massenlegalisierung von Illegalen im eigenen Land angestoßen. Auch das erwarte ich, dass es heute thematisiert wird, weil das natürlich einen Pull-Faktor ausgelöst hat. Natürlich haben sich Menschen motiviert gefühlt, ich will es nach Spanien versuchen, wenn ich dort einen legalen Aufenthaltstitel bekomme. Und diese Fragen müssen wir gemeinsam in Europa klären. Marokko, Spanien haben jetzt Gott sei Dank in Ceuta die Akutsituation unter Kontrolle gebracht. Das ist gut und das ist zu begrüßen. Aber die Lektion daraus ist, dass wir in Europa die Außengrenze schützen und dass kein Land eben alleine auf eigenem Konto, eben eine spanische linke Regierung, dann Massenlegalisierungen durchsprechen kann, die dann einen Pull-Faktor auslösen.
Ja,
wir brauchen einen gemeinsamen Ansatz und das erwarte ich mir heute von den Innenministern.
Wobei der Stichtag für diese Legalisierung, die Sie ansprechen, ja schon vorüber ist. Das würde jetzt nicht mehr klappen.
EVP-Chef Weber im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Ja, und also Weber spricht unter anderem davon, den Menschen in Marokko zu helfen, weil sie keine Perspektiven hätten.
Naja, wie üblich ist es wichtig, da zu differenzieren, wie es unser Korrespondent Stefan Ehlert in Rabat tut.
Also hier reitet nicht mehr jeder mit dem Esel durch den Atlas. Marokko ist eines der modernsten, entwickelsten und wirtschaftlich erfolgreichsten Länder Afrikas. Ich glaube, das kann ich sagen im Vergleich. Also wir können jetzt nicht sagen, das sei da so wie Mosambik oder wie Tschad, sondern hier geht's richtig ab. Hier wird eine Autoindustrie gegründet, aber die Arbeitslosigkeit ist weiterhin hoch. Ich glaube, bei den Jugendlichen liegt sie ungefähr bei 30% in diesem Jahr nach aktuellen Zahlen. Aber das sind ja auch, selbst wenn du einen Job hast, verdienst du ganz wenig. Und damit sind viele sehr unzufrieden, die sagen, mit 350 Euro im Monat kann ich hier keine Familie gründen. Ich kann nicht den Lebensstandard erreichen, den ich haben will. Wir haben auch hier natürlich Rekordtemperaturen, aber die wenigsten können sich eine Klimaanlage und den Strom dafür leisten. Also es gibt durchaus noch eine soziale Misere. Auf der anderen Seite sind eben die Löhne niedrig und das macht Marokko attraktiv für Investoren von außen. Also niedrige Strompreise, niedrige Löhne, großes Arbeitskräfteangebot, politische Stabilität. Man kann Marokko eigentlich nicht schlecht reden.
Zwischen Rom und Madrid, da scheppert es angesichts der Ereignisse in Ceuta ja auch ziemlich. Ist denn die italienische Presse voll auf den Kurs von Regierungschefin Meloni eingeschwenkt?
Nee, nicht nur. So schreibt die italienische Tageszeitung La Repubblica noch heute früh.
Noch ist nichts bewiesen, außer dass Migranten als Waffe instrumentalisiert werden. Und leider ist das nichts Neues, auch wenn das Opfer dieser Infanterie noch nie so spektakulär war wie in Ceuta. Sicherlich hätte Spanien, das derzeit unter Beschuss steht, Solidarität verdient. Gebraucht hätte man die Großzügigkeit einer ausgestreckten Hand und nicht die erbärmliche Feindseligkeit der Regierung Meloni. Meloni hat die Freizügigkeit mit Spanien ausgesetzt, obwohl Ceuta nicht zum Schengen-Raum gehört. Es ist ein Verrat an Italiens Liebe zu Spanien, das sich in Spanien widerspiegelt, Spanien anfeuert und mit Neid auf Spanien blickt.
Ja, das nenne ich mal klare Worte.
Unbedingt.
Wenn wir auf die Spannungen rund um den Iran und den Persischen Golf blicken, man mag es ja kaum glauben, aber da gibt es echte Gewinner.
Ja, zum Beispiel den saudischen Ölkonzern Aramco, wie Moritz Behrendt aus Kairo berichtet.
Die Straße von Hormus ist weitgehend dicht. Der Iran und seine Verbündeten greifen immer wieder Ölanlagen in den arabischen Golfstaaten an. Und dennoch streicht der staatliche saudische Ölkonzern Aramco Milliardengewinne ein. Gegenüber dem Vorjahr steigerte Aramco den Gewinn um etwa ein Drittel auf umgerechnet rund 29 Milliarden Dollar. Der Konzern profitiert dabei vor allem von den durch den Krieg gestiegenen Preisen für Rohöl und petrochemische Produkte. Saudi-Arabien musste wegen Angriffen aus dem Iran seine Produktion im Osten des Landes drosseln. Die Blockade der Straße von Hormus trifft das Land jedoch weniger stark als andere große Erdölexporteure wie Kuwait und Irak. Über eine Pipeline transportiert Aramco das Öl zum Hafen von Yanbu im Westen des Landes und exportiert täglich mehrere Millionen Barrel Öl über das Rote Meer. In den Zahlen von Aramco ist noch nicht eingepreist, dass seit einigen Wochen auch dieser Exportweg gefährdet ist durch Angriffe der jemenitischen Houthi auf Öltanker im Roten Meer. Konzernchef Amin Nasser zeigte sich jedoch optimistisch, sein Unternehmen sei flexibel genug, um auch damit fertig zu werden.
Und das ist offenbar nicht der einzige Konzern, der profitiert, oder?
Mitnichten. Die hohen Ölpreise haben BP im zweiten Quartal infolge des Irankriegs einen Gewinnsprung beschert. In den 3 Monaten bis Ende Juni betrug der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn rund 5,7 Milliarden US-Dollar, wie der britische Konzern in London mitteilte. Das war doppelt so viel wie ein Jahr zuvor.
Und die Verlierer des Krieges sind wieder einmal, es mag kaum überraschen, die einfachen Leute, jetzt wieder ein Seemann.
Ja, in der Straße von Hormus ist ein Frachter von einem unbekannten Geschoss getroffen worden und in Brand geraten. Das Geschoss habe den Maschinenraum der unter liberianischer Flagge fahrenden Minoan Pioneer getroffen, teilte das britische Sicherheitsunternehmen Vanguard Tech mit. Nahe den Quartieren der Besatzung sei ein Feuer ausgebrochen. Ein Crewmitglied gilt als vermisst. Hoffen wir das Beste für den Mann.
Welche Rolle spielt im Moment eigentlich die Diplomatie in dem Konflikt? Spricht überhaupt irgendwer mit irgendwem derzeit?
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Während US-Präsident Trump behauptet, sein Land verhandle mit dem Iran über eine Eindämmung des Krieges, erklärt der Teheraner Außenamtssprecher, der Iran rede nur mit dem Oman über eine sichere Fahrt durch die Straße von Hormus.
Tja. Und dann gibt es ja auch noch spannende Insider-Infos zum Iran-Krieg, über die die Agentur Reuters heute berichtet.
Jawohl. Die USA haben in dem seit Ende Februar andauernden Krieg gegen den Iran demnach ihre Bestände an wichtigen landgestützten Langstreckenraketen weitgehend aufgebraucht. Dies schüre Sorgen über die Einsatzbereitschaft des US-Militärs für künftige Konflikte, sagten Regierungsvertreter der Agentur mit Blick auf die niedrigen Lagerbestände.
Und von was für Waffen reden wir da genau?
Bei den Raketen handelt es sich offenbar vor allem um Boden-Boden-Geschosse des Heeres. Die USA hätten nahezu alle dieser Waffen eingesetzt, sagten 2 der Insider. Zu genauen Zahlen wollten sie allerdings keine Angaben machen. Analysten zufolge wären solche Waffen, die über 1 Million Dollar pro Stück kosten, auch in einem Konflikt mit China oder Russland von Bedeutung.
Und das ist ja wohl noch nicht alles.
Kein Stück. Denn zudem hätten die USA seit Kriegsbeginn knapp die Hälfte ihres weltweiten Bestands an Tomahawk-Marschflugkörpern verbraucht, sagt eine Person, die ebenfalls namentlich nicht genannt werden wollte. Diese werden von der Marine, von Schiffen und U-Booten ausgestartet. Auch die Bestände an defensiven Waffen wie Patriot-Abfangraketen und Systemen zur Abwehr ballistischer Raketen seien stark reduziert.
Und was hören wir dazu vom US-Präsidenten?
Trump hat die Bedenken zurückgewiesen. Die USA hätten weit mehr Munition als irgendjemand sonst auf der Welt und weit mehr als wir brauchen, hieß es in einer vom Weißen Haus verbreiteten Erklärung des Republikaners. Rüstungsunternehmen würden zudem ihre Produktion auf Rekordniveau ausweiten.
Dann können wir ja alle beruhigt sein. Aber auch heute müssen wir mit Blick auf den Ukraine-Krieg wieder von Schlägen und Gegenschlägen berichten. Also das leidvolle Ping-Pong geht weiter.
Ja, und wieder hat es den größten russischen Online-Versandhändler Wildberries getroffen.
Und wo genau diesmal?
Zunächst mal wurde ein Lagerhaus in der Siedlung Krasny Bor im Gebiet Leningrad attackiert. Das Unternehmen bestätigte einen Brand am dortigen Logistikzentrum. Die Mitarbeiter seien rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden. Verletzte gebe es nicht.
Und das sah im Bereich der Hauptstadt offenbar anders aus.
In der Tat. Im Moskauer Gebiet kamen nach Angaben des zuständigen Gouverneurs 5 Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff ums Leben. 10 Personen seien verletzt worden. 6 von ihnen wurden demnach in Krankenhäuser gebracht. Bei der Stadt Tschechow brachen Feuer in einem Industriegebiet aus, wie er zudem mitteilte. Den größten Brand gab es demnach bei einem Lagerhaus, das auch von Wildberries genutzt werde.
Warum denn immer und immer wieder Wildberries?
Die Regierung in Kiew wirft dem Unternehmen vor, auch Material für den russischen Angriffskrieg zu liefern. Russische Behörden sprechen von Terrorismus gegen zivile Infrastruktur. Ich sag mal, das sagen die Richtigen.
Und dann hat es ja auch noch die Partnerregion von Osnabrück in Russland getroffen, nämlich Twer.
Ja, wobei diese Partnerschaft seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ruht. Also, in der nordwestlich von Moskau gelegenen Region Twer sprachen Behörden ebenfalls von Schäden an einem Wildberries-Lager. Herabstürzende Drohnentrümmer hätten eine Wand der Lagerhalle im Dorf Emmaus beschädigt, hieß es. Mitarbeiter seien nicht verletzt worden.
Vermutlich gab es aber auch umgekehrt wieder Opfer zu beklagen.
Ja, in der nordostukrainischen Stadt Sumy wurden dem Chef der Militärverwaltung zufolge 2 Mädchen im Alter von 5 und 10 Jahren sowie eine Frau getötet. Russland habe Gleitbomben eingesetzt. Davon seien 6 in zivile Infrastruktur eingeschlagen, 2 konnten demnach abgewehrt werden.
Aber das war vermutlich leider noch nicht alles.
Nein, in Mykolaiv im Süden der Ukraine kam, nach offiziellen Angaben, eine 89-Jährige ums Leben. Zudem gäbe es 7 Verletzte. Mehrere Wohnhäuser und ein Auto seien beschädigt worden.
Und dann erreichen uns ja noch verstörende Nachrichten von der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Was war denn da los?
Ja, offenbar hat ein russischer Soldat das Feuer auf Kameraden und Zivilisten eröffnet und 4 Menschen getötet. Der Mann habe zunächst einen seiner Kameraden erschossen und einen weiteren verletzt, teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur der Region Sewastopol mit. Danach habe der Soldat 3 Zivilisten getötet. 3 weitere Menschen seien verletzt worden. Der Angreifer sei festgenommen worden.
Wissen wir etwas über das Motiv des Soldaten?
Ja, dazu gab es zunächst keine Angaben. Alle Umstände und Ursachen des Vorfalls werden derzeit untersucht, sagte der Gouverneur. Er rief die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren und keine Gerüchte zu verbreiten.
Stichwort Krim, sag uns doch noch mal bitte kurz was dazu. Wie ist denn da der aktuelle Status?
Die Krim ist eine strategisch wichtige und stark militarisierte Halbinsel am Schwarzen Meer, die eigentlich zur Ukraine gehört. Russland hat die Krim bereits 2014 annektiert. In Sewastopol hat die russische Schwarzmeerflotte seit jeher ihren Hauptstützpunkt.
Und apropos Schwarzes Meer, da hat sich ja jetzt auch Ankara zu Wort gemeldet.
Ja, die Türkei fordert Russland und die Ukraine auf, Maßnahmen zur Gewährleistung der Schifffahrtssicherheit im Schwarzen Meer zu ergreifen. Ankara sei zutiefst besorgt darüber, dass trotz all unserer Warnungen zivile Schiffe im Schwarzen Meer ins Visier genommen würden, teilte das russische Außenministerium mit. Zuvor war ein türkisches Schiff in der Nähe des russischen Hafens Novorossiysk von einer Drohne angegriffen worden. 3 Besatzungsmitglieder sind schwer verletzt. Die Türkei verfolge den Zustand der betroffenen türkischen Staatsbürger aufmerksam, hieß es vom Außenministerium weiter.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.